Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und euch in eine Predigt reinnehmen darf. Hilfe in Not. Hilfe in Not, Paulus und Timotheus. Und ich möchte euch in dieser Predigt so ein bisschen herausfordern, wie Paulus Beziehung lebte. Und gleichzeitig euch so ein bisschen ein paar Spotlights in Timotheus, in Paulus Leben werfen und in das Thema der Seelsorge, was in dem Leben von Paulus und in der Art, wie er ja Beziehung lebte, sehr schön sichtbar wird und uns Gott in seinem Wort deutlich gemacht hat. Ich werde, wie gesagt, drei Blitzlichtaufnahmen, man könnte vieles zu dieser Biografie von Paulus sagen, drei Blitzlichtaufnahmen herausgreifen. Einmal Paulus beruft und fordert heraus, da wird es um diese Zweierbeziehung gehen. Paulus und Timotheus werden wir einen Text lesen. Der zweite Gedanke wird dann in diese Frage, wie lebte Paulus eine Zweierschaftsbeziehung, gerade wenn es jemandem schlecht geht, also seelsorgerliche Nöte auftreten. Und wie lebte Paulus überhaupt Beziehung, auch um für sich gesund zu bleiben? Was hatte er für ein Beziehungsnetz? Ich möchte in die erste Blitzlichtaufnahme einsteigen. Paulus beruft und fordert heraus und möchte dazu einen Text aus der Bibel lesen. Die Apostelgeschichte, wer eine Bibel dabei hat, kann mal aufschlagen. Apostelgeschichte 15 ab Vers 41. Das ist ein spannender Text. Ich lese ihn mal vor und dann sage ich ein bisschen was zum Zusammenhang. So zog Paulus durch Syrien und Sizilien, um die Gemeinden zu stärken. Paulus ging zuerst nach Derbe und von da aus weiter nach Lystra. Dort traf er Timotheus, einen Jünger, dessen Mutter eine jüdische Gläubige, dessen Vater aber ein Grieche war. Timotheus war bei den Gläubigen Lystra und Ikonien hoch angesehen. Deshalb wollte Paulus, dass er ihn auf seiner Reise begleite. Mit Rücksicht auf die Juden in dieser Region ließ Paulus Timotheus vor ihrer Abreise beschneiden, denn alle wussten, dass sein Vater ein Grieche war. Dann zogen sie von Ort zu Ort, erklärten den Menschen, was die Apostel und Ältesten in Jerusalem im Blick auf die Gebote für die Nichtjuden beschlossen hatten. So wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und die Zahl der Gläubigen wurde von Tag zu Tag größer. Ein spannender Bibeltext, ein Bibeltext, der uns reinnimmt in die Biografie auch eines jungen Mannes, diesen Timotheus, ja. Paulus ist auf Reisen und man denkt ja immer, so ein heiliger Mann, so ein Paulus, der ist da dynamisch unterwegs, da läuft alles sehr gut. Würden wir dieses Kapitel davor lesen, dann wären wir ziemlich erschüttert, dass Paulus eine fette Krise in seinem Team hatte. Ja, man glaubt es kaum, dieses tolle Team, Paulus und Barnabas, die viel auf Reisen waren, hatten einen Streit. Sie konnten sich über einen Mitarbeiter, Johannes Markus, nicht einigen, weil dieser anscheinend in einer brenzlichen Situation, vermutlich war es eine gefährliche Situation, wo er nicht den Mut hatte, dabei zu bleiben, man weiß es nicht genau, irgendwie abgehauen war, sich davon gemacht hatte. Und Paulus hatte eher die Einschätzung, den sollten wir nicht mit weiter auf Reisen nehmen. Barnabas hatte eine andere Sicht. Ja, und dann heißt es, ganz verblüffend in dem Text davor, es entstand eine Verbitterung und sie trennten sich. Der biblische Bericht geht da erstaunlicherweise gar nicht weiter. Man liest nicht, wie sie sich wieder versöhnen. Es gibt einige Hinweise in der Bibel, dass später Paulus einen Johannes Markus sehr wertschätzt und da was wieder zusammengekommen ist. Wir wissen es nicht genau, scheint auch für Gott nicht der Fokus gewesen zu sein. Der Fokus bleibt jetzt erstmal auf dem Team von Paulus. Ja, es wird auch nicht groß bewertet, es ist einfach eine Sache, die passiert ist und es macht uns vielleicht manchmal so ein Stück ja, tröstet ist oder gelassen zu merken, damals gab es manchmal Situationen, die sich nicht gleich lösen ließen und heute gibt es das auch manchmal. Und manches braucht Zeit, damit es wieder heil wird. Und trotzdem kann man im Glauben weitergehen, muss man sich nicht völlig depressiv zurückziehen. Es ist ganz spannend, dass Paulus entscheidet, weiterzureisen, ja? Weiter das Evangelium zu verkünden, weiter zu gucken, wer passt ins Team. Er hätte ja sagen können, boah, nach dieser schwierigen Teamerfahrung, einer weniger ist ein Konfliktpotenzial weniger, jetzt machen wir mal mit einem weniger weiter. Nee, er hört von dem jungen Timotheus, der hat einen guten Ruf, er hat eine recht interessante Familiensituation. Da ist eine unterschiedliche Sicht bei den Eltern. Ja, der Vater war ein Grieche, also damit ein Heide, wahrscheinlich nicht so im Glauben unterwegs. Er wuchs also schon in dieser Spannung auf. Ja, die Mutter gläubig, der Vater in diesem Sinne nicht. Und Paulus beschließt, ihn mitzunehmen. Ja, und Paulus sagt sich, ich möchte diesen Timotheus mitnehmen. Und Timotheus, hat ein Ja dazu anscheinend. Ja? Und das hört sich immer so leicht an, aber für Timotheus hat das ja auch bedeutet, sich zu entscheiden, von Bekannten, von Freunden, von Familie wegzugehen, auf etwas Ungewisses zu gehen. Das ist eine Berufung. Ich weiß nicht, wo du gerade im Leben stehst, ob du sagst, nee, es läuft alles in den klaren Wogen des Lebens, alles gesettelt, ob du vielleicht gerade in der Ausbildung bist, Entscheidungen treffen musst, ob du vielleicht in die Rente reingehst, auch wieder Entscheidungen dran sind. Ich finde das spannend, hier zu sehen, wie dieser Timotheus diesen Mut hat. Ja, und wenn ich mir unsere erste Klasse anschaue, ist immer spannend, wenn da so 30, 40 Bibelschüler neu anfangen, ja, und die Klasse davor, dann ist das ganz gemischt. Ja, da haben wir einen früh pensionierten Polizisten plötzlich bei, in einer Klasse, ja, wo die meisten 20, 24 sind. Da haben wir ein Ehepaar bei, er ist Architekt, ja, die haben gemerkt, nochmal so mit 45, 50, sie erleben nochmal eine neue Berufung und wollen Bibelschule machen. Sehr durchmischt, man muss zugeben, die meisten erleben Berufungen in diesem entscheidenden Bereich, vielleicht nochmal eine Ausbildung zu machen, Bibelschule zu besuchen, mehr im Jugendalter, aber es muss nicht aufhören. Das hat mir das nochmal gezeigt, weil ich das spannend fand. Nicht jede Klasse, Simon, deine Klasse hatte das nicht, so eine Durchmischung, oder hattest du auch einen 60-, 50-Jährigen drin? Ja, immerhin, ne? Aber jetzt ist es noch stärker. Ich finde das klasse. Und so ist das Berufungsthema immer ein Thema, was jedem von uns auch nochmal ansprechen sollte. Es muss ja nicht immer gleich ein Berufswechsel sein oder hier ein Wegzug. Vielleicht sind es kleine Projekte, wo du merkst, da habe ich eine Berufung. Und bei Timotheus natürlich auch von seinem Alter, von der Dynamik. Er kommt jetzt mit diesem Paulus in Reisetätigkeit. Ja, Paulus war in der Hinsicht chillernd. Das war der, der Christen verfolgt hatte. Der, über den es hieß, er kommt zum Glauben. Der, der jetzt für Jesus unterwegs ist. Ja, ich glaube schon, dass Timotheus aufgeregt war. Was wird er jetzt erleben? Ja. Ich weiß nicht, wie Timotheus wirklich aussah, aber ich weiß, dass er ein junger Mann war, der hier einer Berufung folgt, der bereit ist, eben gewisse Opfer, ich weiß nicht, ob die Beschneidung, ich stelle mir das nicht so witzig vor, auch ein richtiges Opfer war oder er schon ein bisschen in einer der Kulturen dazugehörte, aber auch dieses Verlassen von Freunden und er wird Paulus beobachtet haben. Wie macht denn das dieser markante Paulus, ja? Und Timotheus hat sozusagen so eine Art Mentoring-Coaching-Phase jetzt. Also dieses Begleitetwerden findet hier richtig intensiv statt. Denn die reisten zusammen, die hatten viel Zeit zum Reden. Ja, ich sitze da 2 Stunden alleine im Auto, kann ein bisschen Radio hören oder einen Podcast. Dort war ja Reisen richtig mit Zeit, Reden, sich kennenlernen verbunden. Und wenn man sich kennenlernt und andere kennenlernt, dann sieht man sich oft im Spiegel. Stellen wir uns vor, der Timotheus, wir wissen nicht, wie er wirklich aussah, ist so eine kleine Katze, noch jung, unsicher, fragend. Und ja, wie nahm er sich wahr? Ich weiß nicht, wie du dich wahrnimmst, was du sagen würdest, was deine Stärken sind. Da sind wir Deutschen eh leider nicht so gut. Wenn ich jetzt fragen würde, was sind deine Schwächen? Das können wir Deutschen in der Regel besser. Wir sind eine recht kritische Gesellschaft. Ja. Und dieses im Team unterwegs sein ist immer auch ein Stück Selbstreflexion und was über sich lernen. Ja, alleine lernt man ein bisschen was über sich, in der Gemeinschaft lernt man ganz viel. Ich erlebe das bei vielen Bibelschülerinnen und Bibelschülern, die merken, wow, wir sind ja keine Verbandsbibelschule, sondern wir sind ja ein freies Werk. Das heißt, wir haben da 5 Baptisten, 4 FEGler, 6 Brüdergemeinden, 4 Landeskirchler, 3 Charismatiker sitzen, 4 Methodisten und die sind alle zusammen und merken so, wow, ihre Unterschiede. Und das ist manchmal nicht leicht, das ist aber spannend, den anderen kennenzulernen und sich selbst im Angesicht des anderen kennenzulernen. Auch für Seelsorge ist das was sehr Zentrales. In den Seelsorgeausbildungen, die im Wiedernest anbieten, geht es ganz viel darum, Fremd- und Selbstwahrnehmung. Ja, und wenn ich Schulung mache, auch bei der Pfingstjugendkonferenz habe ich lange die Schulung für die Seelsorgegruppe gemacht, habe ich gesagt, so jetzt machen wir Gruppenübung. Ich bin jetzt mal der Ratsuchende und einer von euch muss mich beseelsorgen. Oh nee, Buhrenne, nicht wirklich. Also ist ja voll peinlich und schwierig und jetzt so echt und so. Ja, gesagt, ja, in 2, 3 Wochen sitzt ihr vor 2000 Jugendlichen, lernt einen wildfremden Jugendlichen mit einer Not kennen, der müsst ihr doch letztendlich üben, ja, um eben jemanden zu haben, der euch dann nett und vorsichtig sagen kann, das war vielleicht ein bisschen ungeschickt, das war super gut, da musst du ein bisschen aufpassen. Ich habe am meisten in meiner Seelsorgeausbildung durch Rollenspiele gelernt. Ja. Viele mögen das nicht, aber das ist etwas, was wichtig ist. Keine Angst, in so einem Anfangs-Grundlagen-Seelsorge-Seminar nächste Woche machen wir keine Rollenspiele. Ja? Ich wüsste sonst, das wäre der Weg, wie ich dieses Seminar ganz leer reden kann. Ja? Also schon mal die Versprechung, keine Rollenspiele, keiner wird nach vorne geholt, was mit mir, muss was mit mir machen. Ich weiß nicht, was es genau war. Ich weiß aber, dass Timotheus vieles beobachtet haben wird, vieles gelernt haben wird. Ja? Immerhin, die Reise danach war auch nicht einfach. Sie reisten weite Wege durch Wälder. Es hieß zweimal, der Heilige Geist hinderte sie. Paulus war später im Gefängnis, also da ist eine Menge passiert. Ich möchte zur zweiten Blitzlichtaufnahme kommen. Ganz spannend. Es ist einige Zeit vergangen und jetzt ist Timotheus in einer Gemeinde unterwegs. In einer Gemeinde hat er Verantwortung übernommen. Ich weiß nicht, wie viele Monate oder vielleicht sogar Jahre vergangen sind, aber es ist ein gewisser Zeitabstand und auch ein räumlicher Abstand ist zu Paulus entstanden. Und Paulus schreibt diesen ersten Timotheusbrief, weil er irgendwie gehört haben muss, da läuft was nicht gut. Da geht es dem Timotheus nicht gut. Da ist irgendwas passiert. Ja? Und ich möchte euch mal diesen Text lesen aus 1. Timotheus 4. Und ihr müsst euch mal so ein bisschen reinfühlen. Timotheus, ein junger Mann, von den beiden Timotheusbriefen her kann man ganz gut erkennen, dass er Leitungs- und Lehrverantwortung übernommen hatte. Und wie das so ist, wenn man in der Gemeinde vollzeitlich oder auch ehrenamtlich mitarbeitet, es klappt nicht immer alles. 1. Timotheus 4, ab Vers 12. Da heißt es, niemand soll dich geringschätzen, nur weil du jung bist. Sei allen Gläubigen ein Vorbild in dem, was du lehrst, wie du lebst, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Und bis ich komme, sollst du dich darauf konzentrieren, der Gemeinde die Schrift vorzulesen und die Gläubigen zu ermutigen und zu lehren. Vernachlässige die geistliche Gabe nicht, die du durch prophetisches Reden empfangen hast, als die Ältesten der Gemeinde dir die Hände auflegten. Richte deine Aufmerksamkeit darauf und widme dich diesen Aufgaben, damit alle sehen können, wie du Fortschritte machst. Achte sorgfältig auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe der Wahrheit treu und Gott wird dich und alle, die dich hören, erretten. Sprich nie unhöflich mit einem älteren Mann, sondern ermahne ihn mit allem Respekt, als wäre er dein eigener Vater. Mit den jüngeren Männern sprich, als wären es deine Brüder. Behandle die älteren Frauen wie deine eigenen Mütter und die jüngere Frauen mit Zurückhaltung, oder in anderer Übersetzung heißt es mit Keuschheit, als wären sie deine eigenen Schwestern. Was ist passiert? Timotheus war hier in verschiedenen Aufgaben und wird kritisiert worden sein. Ja, und es gibt ja so Situationen, ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast oder ob du vielleicht gerade drin steckst, dass dich jemand irgendwie verletzt hat, kritisiert hat, vielleicht hat der andere es gar nicht gemerkt, auch gar nicht böse gemeint, aber du bist innerlich bitter oder enttäuscht, verstehst es nicht, verstehst vielleicht auch nicht, warum es Gott zulässt. Und so könnte das bei Timotheus ausgesehen haben, dass vielleicht einer nach der Predigt nach vorne kam und sagte, wirklich eine beachtliche Predigt, Timotheus, für deine Möglichkeiten. Für deine Möglichkeiten. Ja? Und das Gesicht drückt aus, dass die Möglichkeiten als nicht sehr hoch eingeschätzt werden. Ja? Ich kann mich an meine erste Predigt erinnern, die ich in Berlin hielt. Ich glaube, ich war 18 oder 19 Jahre alt, hatte die halbe Nacht da durchgearbeitet, stand dann da zitternd auf der Kanzel und mein erster Eindruck war, warum gucken die alle so böse? Ja? Also irgendwie hatte ich noch nie so vorne gestanden, aber die Wahrheit ist, ich möchte nicht zu viel über euch heute Morgen sagen, aber der Deutsche so um 10 Uhr morgens guckt mitteldepressiv bis schwerdepressiv. Ja? Das ist so, ihr seid ein bisschen mehr in mitteldepressiv als in schwerdepressiv unterwegs, aber wir Deutschen, wir sind in der Regel in der Entspannung eher so ein bisschen kritisch gucken. Ja? Könnt ihr mal ein Foto von euch spontan morgens vom Spiegel machen, dann wundert euch nicht, wer euch kritisch anguckt. Ich sehe genauso aus, wenn ich zugucke. Ja? Ich war das aber nicht gewohnt. Ich dachte, wow, das ist irgendwie schwierig hier zu predigen und habe dann die ganze Zeit eine Frau angepredigt, die lächelte. Die war irgendwie sehr positiv drauf, habe dann immer möglichst dahin gepredigt. Und so nach 30 Minuten schweißgebadet von der Kanzel, dachte, jetzt geht's los, jetzt kommen so diese komischen Wertschätzungen wie, naja, war schon gut, kannst du beim nächsten Mal mehr Zeit lassen in der Vorbereitung oder was man eben so sagen kann. Ne? Und war ganz erstaunt, manche sagten, doch, danke, war gut und ey, hat mir echt was persönlich gegeben. Ich dachte, hey, meine Wahrnehmung war ganz anders. Es ist ja komisch. Und nächsten Sonntag, der kam ja bald, habe ich mich dann so seitlich gesetzt in unserer Gemeinde. Ich war ganz glücklich, die Gemeinde guckte wieder mitteldepressiv beim anderen Prediger und ich hatte dann kapiert, okay, das ist eben so. Ne? Darf man sich nicht so verunsichern lassen. Also für alle, die so das erste Mal eine Moderation oder irgendwas vorne machen, seid nicht erschüttert, wenn das Biochemische, was rüberkommt, eher kritisch ist, sage ich auch immer unseren Leuten, unserer Gemeinde. Ja, die sagen gerade die Jünger, boah, so vor 200, 300 Leuten vorne stehen, es meint keiner böse, aber entspannt sind wir eben so ein bisschen mitteldepressiv. Das Schlimme war, dass Timotheus merkte, die haben wirklich was gegen mich. Auch das ist die Wahrheit in Gruppen, wenn du irgendwas machst. Es wird immer bei 20, 30 Leuten ein, zwei, bei 102 Leuten 5 bis 10 geben, die einfach mit dir nicht klarkommen. Das ist psychologisch auch normal. Also wir mögen uns nicht alle. Auch wenn wir Christen sind, müssen wir nicht uns immer alle sympathisch finden. Und dann liegt dir vielleicht irgendwas nicht. Ich würde denen, die mehr so kritisch unterwegs sind, schon die Formel mitgeben. 9-mal loben ermöglicht einmal was Kritisches sagen. Ja, das ist so eine Grundformel. Wir Deutschen, wir haben eher so die andere Formel. Ich weiß nicht, ob hier, wir sind noch nicht im Schwäbischen, so viel weiß ich auch von der Geografie Deutschlands, aber Richtung Schwabenland unterwegs, haben wir so einen handfesten Schwaben hier unter uns? Ja, oh ja. Was gibt es denn in eurer Heimat für einen schönen Spruch? Nochmal laut? Nicht geschimpft ist auch gelobt oder nichts gesagt ist deutlich gelobt, ja? Ist nicht gut. Ja? Ich würde euch immer Mut machen, zu schauen, wo könnt ihr Menschen wertschätzen und loben. Das ist das Verständnis der Bibel. Ja? Wertschätzung. Ihr könnt den Philemon-Brief lesen, ein ganzer Brief voll Wertschätzung. Dann kann man auch mal was Kritisches sagen. Und das muss auch manchmal sein, weil jeder verrennt sich mal. Und ich glaube schon, dass Timotheus sich ja auch an manchen Stellen verrannt hat. Denn es ist ganz interessant, dass Paulus ein bisschen später in diesem Text schon schreibt, hab auf dich Acht und die Lehre. Und dass er ihm am Ende, und damit merken wir, das ist hier eigentlich fast wie so ein Seelsorgegespräch, ja, nochmal kurz Timotheus, wie er sich gefühlt hat, ja, also die Gefühlslage von Timotheus, ja, also nicht immer ist mein Verständnis von Gemeinde, dass alle Schäferhunde sind und auch nicht immer alle depressiv sind, aber es geht ja jetzt mal um Timotheus, wie er das erlebt hat und was Paulus mit ihm macht, ne? Und er ist verzweifelt, er versteht Gott nicht, ich bin berufen in die Gemeinde, ich bin berufen in den Dienst, vielleicht bist du irgendwo ehrenamtlich in einer Aufgabe berufen und merkst, es ist so schwer, das muss nicht sein, dass du es falsch machst, aber vielleicht paar Dinge doch, aber vieles gut. Ja? Timotheus wird uns in der Bibel als eher sensible Persönlichkeit, als unsichere Persönlichkeit vorgestellt. Der 2. Timotheusbrief redet von einem Magenleiden. Von diesen Beschreibungen könnte man sogar vermuten, dass Timotheus eine ganz leichte depressive Problematik hat. Werden wir noch kennenlernen nächstes Wochenende, woran man das genauer erkennen kann, ob man eine leichte depressive Thematik hat und durch den Stress und die Kritik sozusagen in die Anfänge einer Erschöpfungsdepression rutscht. Ja? Für die typisch ist, wenn du in einer Erschöpfungsdepression so in den Anfangsprozessen bist, du kannst noch arbeiten, du kannst alles noch gut tun, aber du wirst sehr unsicher in deinen Fähigkeiten, weißt du nicht mehr, kannst du es wirklich, ja, und du glaubst den anderen nicht, wenn sie sagen, doch, du machst das ganz gut und du bist eigentlich gut unterwegs, ja, und spannend ist, dass Paulus hier, ganz wichtig für Seelsorge, erstmal ermutigend einsteigt, der hat ja erlebt, im Prinzip über Briefe, über Kontakte, so sieht der Timotheus aus, der ist verzweifelt. Niemand soll dich gering schätzen, Timotheus. Ja? Niemand verachte deine Jugend. Und damit macht Paulus erstmal diesem zermürbten Timotheus deutlich, hey, du bist ein feiner Kerl und deine Jugend ist nicht das Problem. Ja? Bleib in der Lehre, bleib in der Aufgabe. Ja? Timotheus immer noch so sich fühlen wie so ein Esel, das sagt er jetzt zwar, aber wie soll das gehen? Und deshalb ist es wichtig, ja, viele, gerade Männer, die ich begleite in der Seelsorge mit einem Burnout-Syndrom, sagen mir, so fühle ich mich. Viele Pastoren, die ich begleite, ich bin in einer Pastorenausbildung und Pastorinnen, die sagen mir, nach 2 Jahren Gemeinde, am Anfang sahen die ganz nett aus, aber danach, ja. Simon, wie lange bist du hier?
13 Monate.
Okay. Mal gucken. Ne? Aber ich hab gute Hoffnung für euch. Ich habe schon viel Gutes hier von beiden Seiten gehört. Das finde ich super. Und trotzdem wird man merken, es gibt Ecken und Kanten. Das ist so im Dienst. Paulus steigt mit einer Ermutigung ein. Er steigt dann aber auch nach einer Ermutigung, wo Timotheus erstmal weiß, hey, ich bin ein feiner Kerl, erinnert ihn Paulus an Dinge, ja? Ihm war eben wahrscheinlich durch seine leichte Erschöpfungsdepression das entglitten, dass er Gaben hat. Ganz spannend, dass es Gott bei Timotheus so geschenkt hatte, das lesen wir nur einmal in der Bibel so, deshalb würde ich kein System draus machen, aber man kann es ab und zu mal praktizieren, dass Älteste unter Handauflegung und prophetischem Reden ihm Geistesgaben zugesagt hatten oder er sie bekommen hatte. Wie das genau abgelaufen ist, wissen wir nicht, aber es ist markant. Und ich glaube, dass das Gott ganz bewusst gemacht hat, weil er natürlich wusste, dass dieser Timotheus eine unsichere Persönlichkeit ist und dass er eine besondere Bestätigung und Ermutigung braucht. Ja, das heißt, wenn du eine unsichere Persönlichkeit bist, heißt das nicht, dass du nicht bestimmte Dinge tun kannst. Gott wird dich ermutigen. Durch Geschwister, manchmal direkt, hier war Timotheus berufen. Aber er braucht Erinnerung. Er braucht zum Paulus, er braucht zum väterlichen Freund, zum Mentor, der sagt, hey, du kannst das. Und dann, ganz wichtig, er beauftragt ihn neu, aber er mahnt ihn auch neu. Er sagt, pass auf die Lehre. Und dann geht er, sehr schön für ein seelsorgliches Gespräch, sehr in die praktischen Fragen rein. Er gibt praktische Tipps. Anscheinend war eine Schwierigkeit, wie man mit verschiedenen Alters- und Personengruppen umgeht. Der typische Generationskonflikt, den hatte auch Timotheus hier erwischt. Und deshalb sprich nie unhöflich mit einem älteren Mann, sondern ermahne ihn mit allem Respekt. Spannend, der junge Timotheus soll trotzdem den älteren Mann ermahnen. Das ist nicht einfach, ist nicht aufgehoben, aber guck, wie du es tun kannst. Genauso die Rolle gegenüber Frauen, Hinweis, du bist ein junger Mann, Timotheus, Zurückhaltung, Keuschheit bei jungen Frauen. Trotzdem kannst du sie begleiten. Ja? Er ist beauftragt. Das ist so ein ganz kurzer Abriss. Nächstes Wochenende werden wir da viel besser und intensiver reingehen von einem seelsorgerlichen Gesprächsprozess, ja, der hier sehr komprimiert ist. Aber ich glaube, dass Gott den in sein Wort reingenommen hat, weil er dadurch Timotheus ermutigt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, wir wissen nicht genau, wie der Weg weiterging jetzt über die Länge bei Timotheus, dass er dann nach einiger Zeit völlig frustriert aufgehört hat, sondern ich glaube, dass dieser Text und diese Ermutigung von Paulus ihn gestärkt hat, weiter im Dienst zu bleiben, weiter unterwegs zu sein. Wir haben ja den zweiten Timotheusbrief und ihr werdet später auch sehen, dass der Timotheus für Paulus auch eine wichtige Hilfe ist. So sieht Timotheus jetzt aus. Ja, also ich gebe zu, meine Bilder von Gemeinde sind nicht so positiv heute. Das ist dann die Gemeinde als Mausefalle. Ja. Und Timotheus aber so mit dem Helm der Glaubenszuversicht, ich werde das schaffen. Ja. Ich bin unterwegs. Aber schon auch ein bisschen angstvoll. Ja. Was ich so wichtig finde, und das ist die Tragik, die ich erlebe, sei bereit, wie ein Timotheus dir helfen zu lassen. Ja. Ich erlebe sehr viele, die zu mir in die Seelsorge kommen, nach einem sehr langen Weg von Leiden oder Ehekonflikten oder Erschöpfung oder Ängsten. Manche kommen zu mir, ich begleite nur Männer oder nur Ehepaare, um mich selbst zu schützen, also keine Frauen alleine. Manche Männer sitzen da wirklich wie so ein kleiner Junge, wie so ein Häufchen Elend, so mit diesem Satz, jetzt ist es soweit, jetzt sitze ich beim Buhrhenne. Ja. Und ich sage immer, herzlich willkommen, du bist charakterstark, du bist mutig, du gehst die Probleme jetzt an. Ja? Und trotzdem schmerzt es mich auch bei manchem Ehepaar in der Ehekrise, dann zu merken, wenn ich die Biografie kennenlerne, wow, das läuft schon 10 oder 15 Jahre im Auf- und Abquälen sich alleine durch, statt zu sagen, ich hole mir mal Hilfe. Ja? Und das Prinzip, Hilfe zu holen, ist ein grundlegend biblisches Prinzip. Ja? Auch Gemeinden, wenn ich im Reisedienst und unterwegs bin und mir dann Gemeindeleitungen sagen oder Leute erzählen, wo ich schlafe, wow, das läuft schon lange in unserer Gemeinde schwierig. Ich habe ja mal einen Gemeindeberater oder von einer Nachbargemeinde einen Pastor gehabt. Nee, haben wir noch nicht. Ich denke, wie schade. Ja? Die ganzen neutestamentlichen Briefe sind im Gros fast alle Beratungsbriefe. Ja? Und wenn wir hier lesen, auch in dem ersten Text, dass er durch die Gemeinden zog, um sie zu befestigen, das ist kein anderes Wort befestigen als beraten. Ihnen Hilfe zu geben in entscheidenden Fragen, ja? In Konflikten Lösungen zu geben. Fast alle Briefe sind Beraterbriefe. Ja? Wir haben kein direktes Ehepaar, aber wir haben im Philemonbrief Philemon und Onesimus zerstritten, Onesimus abgehauen, Paulus berät sie, bringt sie wieder zusammen. Ja? Also der Wert, sich Hilfe und Unterstützung zu suchen, ja, ist was zutiefst Biblisches und keine geistliche Schwäche. Das machten dann die geistlich Schwachen, die müssen dann, die nicht so gut an Gott dran sind, eben noch irgendwie so eine andere Hilfe haben, sondern es ist ein zutiefst biblisches Prinzip, sich helfen zu lassen und den eigenen Schweinehund zu überwinden. Und natürlich ist es manchmal demütigend und enttäuschend. Ja? Aber ich finde es so cool, auch bei unseren Bibelschülern teilweise kommen sie teilweise oft beide aus einer Scheidungsfamilie und sagen schon als verliebtes Pärchen, boah, wir wollen gleich Seelsorge nehmen. Und manchmal denke ich, okay, ihr reflektiert euch so viel, ihr könnt auch einfach mal ins Kino gehen und Beziehung genießen. Ja? Aber ich verstehe sie, weil sie Zerbrüche erlebt haben in ihren Elternfamilien und sagen, Mensch, wir wollen nicht da reinrutschen. Ja? Ich möchte euch Mut machen, gerade die von euch, die sagen, Mensch, da kämpfe ich schon länger mit einer Sache, nicht alleine zu bleiben. Ja? Zu gucken, wo ist jemand in der Gemeinde, der hat vielleicht Fähigkeiten, ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Für mich war der Günther Siemens total wichtig, ja? Der Onkel Günther. Er war Geologe gewesen, war schon in Rente und ich hatte als junger Schüler, Abiturient viele Fragen, Glaube, Naturwissenschaft, wie ist das mit dem Schöpfungsbericht? Und wir haben oft Stunden abends geredet, er hatte eine unglaubliche Energie, manchmal wurde es nach 0 Uhr und es war total wichtig für mich, ihn zu haben. Ja, in vielen Dingen, später hat es Gott ein bisschen umgekehrt, als er dann sehr krank wurde, konnte ich ihn begleiten, ja, bis in den letzten Tagen im Krankenhaus. Ich wünsche euch solche Beziehungen, ja, und dazu muss man aber manchmal die Entscheidung treffen, zu sagen, ich spreche jemanden an, ob er mir helfen kann, ob es jetzt Glaubenszweifel sind, ob es jetzt Krankheiten sind, Ängste sind, irgendwelche komischen Zwänge oder ähnliches, bleibt nicht damit allein. Ich möchte zur letzten Blitzlichtaufnahme kommen, möchte das Bild noch mal ein bisschen weiten und euch auch, das ist so, wenn man einen Seelsorgereferenten einlädt, da hat man immer noch eine praktische Übung, die kriegt ihr auch ab bis zum nächsten Mal. Ja, wie lebte denn Paulus grundsätzlich Beziehung? Also wir verlassen so ein bisschen dieses Beziehungsnetz mit Timotheus, dieses sehr kleine Beziehungsnetz, sondern wir schauen uns mal an, wie Paulus generell in größeren Kontexten Beziehungen lebte. Und das finde ich total spannend, weil ich hatte immer früher so eher diesen Eindruck, bevor ich diese Predigt entwickelt habe, Paulus ist so ein geistlicher Nomade, so ein Einzelkämpfer. Ne? Der ist viel alleine unterwegs. Ja, das lag daran, dass er eben oft gefangen war. Deshalb war er alleine unterwegs. Das war aber nicht sein primäres Bedürfnis. Wir haben ja gemerkt, er ist eigentlich ein starker Teammensch. Er reist mit Teams durch die Gegend. Er knüpft Kontakte, wo er ist. Und wir schauen uns mal als letzten Text den Römerbrief an. Römer 16. Ich weiß nicht, wie es euch manchmal beim Bibellesen geht. Ich weiß, als ich damals zu diesem Text kam, dachte ich, ach ja, Herr, ein Grußwort, man kann es lesen, aber man muss es vielleicht auch nicht lesen. Was so ein Grußwort. Also bei manchen Bibeltexten denkt man ja schon so, okay. Aber ich glaube, dass Gott in sein Wort, in sein heiliges Wort Wahrheiten gelegt hat, die wir manchmal ein bisschen tiefer schürfen, dann auch erkennen. Und hier ist es für mich diese Wahrheit, was er in einem Grußwort indirekt alles über Beziehungen und Beziehungen, die er zu den Christen im Rom hatte, sagt. Ich lese mal ab Römer 16,1. Da heißt es, ich empfehle euch unserer Schwester Phöbe, eine Diakonin der Gemeinde von Kenkrea. Nehmt sie im Namen des Herrn auf, wie es jemand, der zu Christus gehört, verdient. Unterstützt sie in allem, denn auch sie ist vielen eine Hilfe gewesen, mich eingeschlossen. Grüßt Priska und Aquila, die meine Mitarbeiter im Dienst für Christus Jesus gewesen sind. Sie haben sogar ihr Leben für mich aufs Spiel gesetzt und nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle Gemeinden. Bitte grüßt auch die Gemeinden, die sich in ihrem Haus trifft. Grüßt meinen lieben Freund Epinetus. Er war der Erste in der Provinz Asien, der zum Glauben an Christus kam. Grüßt Maria, die sich so für euch eingesetzt hat. Dann sind da noch Andronikus und Junia, meine Verwandten, die mit mir im Gefängnis waren. Die beiden genießen hohes Ansehen unter den Aposteln und haben schon vor mir an Christus geglaubt. Und dann werden immer weitere Namen genannt. Es ist super spannend zu sehen, und das waren nur diese Christen, diese Gemeinde in Rom, was Paulus hier in der Zeit, wo er dort war und dann über Briefe für ein Beziehungsnetz aufgebaut hat. Ja, er hat 3 bis 5 Personen, die er sehr engliche geistliche Begleiter nennt. Geliebte heißt wohl das ursprünglich griechische Wort, hat mir unser Griechischlehrer mal erklärt. Das drückt nicht aus, dass da irgendwas Komisches im Sinne von geliebt passiert zwischen Mann und Frau, sondern Geliebte war im Prinzip das Wort für engste freundschaftliche Beziehungen. Beste Freunde, so muss man das verstehen. 4 Personen, die nennt er einfach mit guten geistlichen Beziehungen, Kontakte, wo er was erlebt hat. Und dann nennt er noch 10 weitere Personen, die er gerne grüßen möchte. Ja? Paulus war kein geistlicher Nomade. Die biblische Formel ist nicht, ich und Gott kämpfen sich allein durchs Leben, sondern ich, Gott und die Geschwister, die Menschen, die Gott um mich herumgestellt hat. Und das ist nicht gegeneinander auszuspielen. Gute Seelsorger, gute Freunde, gute Mentoren, gute Begleiter und eine gute Gottesbeziehung, sondern das ergänzt sich und Gott wirkt durch solche Beziehungen. wie er auch durch die Bibel direkt wirken kann. Das habe ich ja bei meiner Bekehrung beim Bibellesen erlebt. Und trotzdem waren danach auch Christen ganz wichtig und nicht ich mit Gottes Wort allein gehe durch die Welt. Diese Menschen werden nicht einfach gewesen sein. Vielleicht hast du negative Erfahrungen und willst es gar nicht ausdrücken als Christ, dass so mancher Mensch doch irgendwie ein bisschen was Schweinisches hat, so ein bisschen was Stressiges, was Unangenehmes. Vielleicht denkst du was Linkes wie eine Katze. Vielleicht bist du enttäuscht von menschlichen Beziehungen. Ja? Bitte komm nicht zu dem Entschluss, dich aus menschlichen Beziehungen zurückzuziehen. Ja? Vielleicht gibt es Beziehungen, wo es nicht mal hier auf Erden möglich ist, eine Versöhnung zu entwickeln. Eine Vergebung kann man einseitig machen, Versöhnung braucht zwei Seiten. Aber guckt nach neuen Beziehungen. Ich finde das so stark, dass Paulus eben, um nochmal an den Anfang der Predigt zu kommen, nicht in dieser Verbitterung mit diesem schwierigen Team-Thema, dass der Johannes Markus da irgendwie nicht mehr reinpasst und man sich nicht einigen kann, sich zurückzieht, sagt, ah, einer weniger im Team ist leichter, sondern wieder Timotheus beruft. Ja? Und ich möchte euch Mut machen, in Beziehungen zu investieren und ich möchte euch bitten zu überlegen, wie würde denn euer Beziehungsnetz aussehen? Das ist mal das Beziehungsnetz von Paulus, allein für die Römer. Ich habe einfach mal diese ganzen Namen aus Römer 16 hier aufgeschrieben, zum größten Teil. Ja? Nochmal, Stachius, Ampliatus, Epinetus, das sind so diese engsten Vertrauten, ja, Ehepaare, Phoebe wird genannt, die ihn unterstützt hat. Ja, wie sieht es denn bei euch aus? Und ich möchte euch mal bitten, bis nächste Woche mal euch diese drei Kreise aufzuzeichnen. Sie werden leer sein bei euch und zu überlegen, welchen Namen würdet ihr eintragen? Ja, welche Namen würdet ihr eintragen? Habt ihr das kleine Gesicht, bist du, was da lächelt? 1, 2, 3 Leute um euch rum. Ja, jetzt sagst du, bin verheiratet, Buene, du bist ja auch verheiratet, hast eine Frau, 2 Kinder, ist ja erledigt. Nee, nicht so eine Leute, die sind auch ganz wertvoll. Ich meine Leute außerhalb deiner Familie. Ich habe 2 Gebetsbrüder, mit denen ich regelmäßig im Gespräch bin. Ja? Ich habe für mich natürlich Kollegen, mit denen ich im Gespräch bin, die werden aber so im zweiten Kreis, weil wir gute Beziehungen oft Reisedienste, Konferenzen zusammen machen. Aber die 2 Gebetsbrüder in der Mitte, die sind ganz wichtig, weil denen vertraue ich die persönlichsten Dinge an. Das war mal ganz lustig. Ele und ich hatten uns ein bisschen gestritten. Mein Gebetsbruder rief gerade an und Ele war am Telefon. Und ich wusste nicht, dass mein Gebetsbruder anrufen wird. Sie ging ans Telefon und sagte so, ach Jan-Peter, das ist cool, dass du anrufst. Wir haben uns gerade ein bisschen gestritten. Kannst du mal mit Matthias weiterreden? Ne? Und ich dachte, oh. Und habe dann mit Jan-Peter das Thema durchgesprochen, was Ele und ich gerade hatten. Ja? Und das tat unser Ehe gut. Und das ist auch so, wir haben uns in dieser Gebetszweierschaft so diese Erlaubnis gegeben, ein bisschen so von James Bond abgeleitet, nicht die Erlaubnis zum Totschießen, sondern die Erlaubnis zum Reinreden in das Leben des anderen. Ich habe gesagt, Jan-Peter, fragt mich gewisse Sachen. Wie gehe ich mit dem Internet um? Wie bin ich mit Gottes, mit der stillen Zeit, mit der Bibel lese, mit Gott im Gespräch? Wie bin ich mit meiner Freizeit und Arbeitszeit, Work-Life-Balance unterwegs? Ja, und er hat gesagt, Matthias, frag mich das genauso. Ja, haben letztens lange auf einer Dienstreise, kann man ja heute sehr schön mit Autotelefon, lange gequatscht, so ein paar Sachen abgedatet, weil wir merkten, da brennt es gerade bei beiden von uns ein bisschen, wir wollen was bereden. Hast du so jemanden? Wenn es dir schlecht geht, dann hat man meistens nicht mehr die Kraft, so jemanden zu finden. Wenn es dir schlecht geht, dann tragen die Beziehungen, die du vorher aufgebaut hast und baue 1, 2, 3 engste Vertraute auf. Das ist mir besonders wichtig, weil ich es oft erlebe, auch Männer, die zu mir kommen mit einem Burnout, die sind einsam vorher geworden. Ja, meine Frau hat immer gesagt, ich arbeite zu viel. Das sagt sie aber schon seit 30 Jahren. Ja, das ist dann eben nicht mehr so angekommen, weil bist du im System, kannst du oft nicht mehr so gut Feedback geben. Kannst trotzdem Feedback geben, aber außerhalb, engste Vertraute, die sind oft auf die man dann hört, wenn es kritisch wird. Ja, hast du die? Ich möchte euch zum Schluss so ein bisschen Mut machen, wie kann das gehen? Ein paar praktische Hilfen. Eure Aufgabe wäre ja mal, dieses Beziehungsnetz aufzuschreiben. Und manche sagen mir, Matthias, ich bin nicht so ein Typ, der einfach jemanden anspricht. Ja. Habe ich auch nicht so platt gemacht. Also das mit Jan-Peter hat sich über eine Tagung entwickelt, das wäre eine besondere Führung Gottes. Aber bevor ich ihn kennenlernte und von Berlin nach Wiedernes gezogen hatte, da hatte ich keinen. In Berlin hatte ich jemanden, ja, es war noch in grauen Vorzeiten, wo es kein Smartphone gab und wir wussten irgendwie, oh, boah, 560 Kilometer mit dem Peter, wo ich da einen tollen Kontakt hatte in Berlin, das wird sich verlaufen und das merkte man in den ersten Monaten und ich sagte, Herr, schenk mir 1, 2 neue Gebetsbrüder, ja, und ich habe dann erstmal gedacht, ja, hier ist keiner in Wiedenest. Also irgendwie doof, sind ja eine Menge Männer da, aber irgendwie, da passt nichts. Bis mir Gott deutlich macht, fang doch mal an, dich mit ein, zwei Leuten zu treffen, zu gucken. Und irgendwann merkte ich, ich hänge auch zu sehr an diesem Peter. Ja? Peter und ich passten sehr gut zusammen, hatten alle Themen irgendwie gut miteinander bereden können. Und Gott machte mir deutlich, als ich nach Wiedenest zog, nee, such mal 2, 3 Männer. Teil die Bereiche, die du mit Peter alle zusammen besprochen hast, dann eben auf 2, 3 Beziehungen auf. Ja? Und so habe ich nach einigen Treffen mit einem Mann im Lokal, haben wir uns mal ein bisschen gequatscht, geredet, habe ich mal gedacht, du, wollen wir uns mal regelmäßiger, verbindlicher? Jo, machen wir. Nach ein paar Jahren merkten wir aber, dass bei ihm hatte sich was geändert, er hat auch die Gemeinde gewechselt, da läuft was wieder ein bisschen auseinander. Da haben wir gesagt, du, wir beenden es jetzt auch. Also was muss nicht ewig laufen, ist auch was anderes als so ein sehr guter Freund, den man vielleicht schon von Schulzeiten hat, sondern es soll ja so ein bisschen auch so ein geistliches, verantwortliches Gegenüber sein, ja? Der dir auch mal Kritisches sagt, ja? Und der auch mal Themen von sich thematisiert, die nicht so einfach sind. Gebetsmeierschaften, ein Weg, würde ich euch sehr Mut machen. Wer sagt, boah, das ist mir zu steil, ich würde immer Mut machen, Kleingruppen und Hauskreise. Ich weiß gar nicht, wie eure Gemeinde da aufgestellt ist, aber es ist ein Thema in unserer Gemeinde. Viele sind es noch nicht, ein großer Teil ist es, zu sagen, Leute, eine Kleingruppe, die trägt euch. Ein Hauskreis ist so wichtig. Man kann das ganz anders nennen, man kann es auch zeitlich befristet machen. Ich merke, in der Zeit, wo sich viel wechselt, ist es manchmal eher, dass Leute sagen, ich mache mal so 10 Einheiten in so einem Jüngerschaftskurs mit. Und dann ist er wieder zu Ende. Ist auch eine Möglichkeit. Aber guck für dich, wo du in Kleingruppen unterwegs sein kannst, weil dort ganz anders Beziehung und Vertrauen entstehen kann. Vor 5 bis 7 Leuten öffnet man sich ganz anders als vor 40 bis 60 oder 80 Leuten. Ja? Das ist einfach ganz psychologisch normal. Wenn du sagst, boah, ich bin nicht so ein Typ mit so einer Kleingruppe und dann weinen auch noch 2 nach 20 Minuten, wenn sie ihr Gebetsanliegen erzählen und ich bin ein harter Mann, so viel Tränen verkrafte ich nicht. Für die Männer, die Notlösung ist die Hobbygruppe. Ja? Also Hobbygruppen, wir hatten das mal in Wiedenest, als das Baumfällen so richtig irgendwie der Hit war, hat sich wieder ein bisschen abgeäppt. Jetzt fällt, glaube ich, immer ein Kollege noch hauptsächlich die Bäume. Hobbygruppen, erstmal 2 Stunden Holz machen und dann kann der härteste Mann auch über Beziehungen reden. Ja? Also das braucht bei Männern manchmal so, ich sage das so ein bisschen karikiert, aber ich lebe das ja von der Männerarbeit, Männer brauchen manchmal andere Anläufe. Ich weiß nicht, einige 10-20% von euch Männern werden denken, komm, mach uns nicht so schlecht, Buhenne. Die 80% werden aber denken, recht hast du, mir fällt es so schwer, mich zu öffnen. Ja, es ist einfach nicht meins. Hobbygruppen, Dienstgruppen, vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr ein Putzteam hier habt oder ein Gartenteam, man kann natürlich hintereinander putzen, jeder eine Woche, oder man kann sagen, hey, kommt, wir treffen, ist immer zu viel zu putzen, geht viermal so schnell und dann haben wir noch eine halbe Stunde Gebetsanliegen, kurz austauschen, einer liest die Losung, beten, das hält der härteste Mann aus und ihr habt eine kleine vertraute Gruppe. Also guckt, wo ihr in Beziehung seid. Nochmal, das Bild, das Gott uns in Paulus zeigt und in Timotheus, sind Bilder von Beziehungsnetzen, die diese beiden Männer haben. Und das wird uns nicht ohne Grund vorgestellt. Es geht darum, große Knochen, große Probleme löst man besser zusammen. Ja? Ist man besser zusammen am Kämpfen. Und manchmal gilt es sich darum zu trösten, manchmal ist es ein langer Weg, überhaupt dahin zu kommen, ja? Vielleicht sich zu vergeben, zu trösten. Ich bin ja Biologe, deshalb muss ich euch natürlich im Sinne eines Christen ehrlicherweise sagen, das sind 2 männliche Eisbären, die einen Revierkampf austragen. Ne? Und, aber manchmal ist es ja so, dass der Weg bis zur Versöhnung und bis man vielleicht sich bei jemandem entschuldigt, ein langer Weg ist. Ja? Und man erstmal ringt und mit sich selbst und einen zweiten fragt, wie soll ich das klären, bis man vielleicht sich entschuldigen kann und dann auch sagen kann, hey, es tut mir leid, was letztens in der Sitzung vor ein paar Wochen war. Nochmal, wirklich der Appell, überlegt, ich bin ja Mikrobiologe gewesen, deshalb muss ich euch immer so ein schönes Bild vom, wer weiß es, mal sehen, was, hier, kleiner Test zum Schluss, was haben wir hier für 3 Zellarten? Ja? Gibt es Biologen unter euch oder Leute, die Biounterricht machen? Irgendwie, mag jemand, jetzt mag keiner mehr Biounterricht, ne? Alle zeigen auf dich, du armer Kerl. Okay, also, machen wir es so, die Reihe dahinter, was sind das für Zellen? Und jetzt darfst du als Biologe helfen oder als Kundiger. Oder die Dame dahinter, die?
Das rechts ist, glaube ich, ein
Mitochondrium. Nein, das Mitochondrium ist in allen 3 Zellen innen drin. Aber immerhin ein Zellbestandteil. Noch eine Idee? ist ein bisschen karikiert gezeichnet. Also links haben wir ein Flagellat. Flagellaten sind so ganz schnelle, windige Einzeller, stehen für den schnellen, hektischen Menschen. Ja, rechts haben wir ein Pantoffeltierchen. Ja, Pantoffeltierchen sind schon größer, fressen auch mal ein Flagellaten auf. Also es ist so mehr der Dominante im Hauskreis. Und die Amöbe. Amöben sind so Flieseneinzeller, die fließen so unter dem Mikroskop daher, sind so träge, aber können auch mal alles aufsaugen, so alles überfließen. Ja? Das soll so ein bisschen darstellen, dass du in der kleinen Gruppe merken wirst, dass manchmal der andere auch anstrengend ist, dass es mal auch dir nicht von der Persönlichkeit so liegt. Ja? Dass der eine ist hektisch, der andere ist zu dominant. Ja, das gilt es eben, da aufeinander Rücksicht zu nehmen, sich ein Stück zu tragen, voneinander zu lernen. Und ich wünsche euch das so sehr, dass ihr Gemeinde so erlebt als ein Ort, ja, wo dieses Seil, das ist Gott, ja, er hält euch, er redet zu euch und ihr habt in der Gemeinde immer ganz verschiedene Lebensbiografien. Leute, die gerade schwer krank sind, wir erleben das bei uns in der Gemeinde, bei 200, 300 Gemeindegliedern, ihr seid ja auch eine recht große Gemeinde, wird es immer welche geben, die gerade wahrscheinlich eine Krebsdiagnose haben. Ungefähr bei 100 Leuten müsst ihr immer davon ausgehen, dass im gesamten Leben von den 100 Leuten 20 irgendwann eine Depression haben, Gott sei Dank nicht alle gleichzeitig, aber bei 100 Leuten immer 2, 3 mit einer Depression kämpfen, 1, 2 mit Ängsten, einer mit Zwängen und andere sind visionär unterwegs. Ich habe ja hier gehört, wie heißt das, was ihr überlegt, zu gründen oder zu helfen, Simon? Wie heißt sie? Tochtergemeinde, ne? Das ist der mit dem Hut. Ihr seid der mit dem Hut. Ihr habt schon die nächste Gemeinde in der Planung. Da fällt gerade erst einer in eurer Gemeinde und sagt, ich lerne euch erst kennen und jetzt gründet ihr schon eine neue Gemeinde. Ja? Also das ist Gemeinde, die Breite von Leuten mit unterschiedlichen Erlebnissen. Aber ihr seht schön, wie zwei sich die Hand reichen, wie einer sich festhält, noch einer sich festhält, ein anderer hochgezogen wird. Und das ist für mich Gemeinde. Und da würde ich gerne noch beten jetzt für euch auch und bitten, dass ihr aufsteht. Lieber Herr, du siehst hier diese Gemeinde und jeden Einzelnen stehen. Und du weißt genau, wo jeder jetzt in diesem Bild einzuordnen ist. Wer gerade voll Energie strotzt, wer Ideen hat, wer begeistert ist, wer klar erkennt, was du möchtest. Aber du siehst auch die, die gerade sich fragen, Herr, wo bist du? Warum passiert das? Herr, und ich möchte dich besonders für die jetzt bitten, die verzweifelt sind, die vielleicht zweifeln, ob es überhaupt dich noch gibt, dass sie Mut haben, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, dass sie nicht einsam damit bleiben. Herr, du siehst die, die vielleicht von Konflikten zermürbt oder enttäuscht sind, sich zurückgezogen haben. Herr, ich möchte dich um Ermutigung bitten, dass sie merken, dass es in dieser oft bitteren, zurückgezogenen Kapsel nicht gut ist, alleine zu sein und da rauskommen, ins Gespräch gehen. Herr, vielleicht hilfreiche Begleiter finden. Ja, ich finde es ermutigend, in deinem Wort zu lesen, wie das Paulus bei Timotheus gemacht hat, wie es im Philemonbrief beschrieben wird und in anderen Stellen. Herr, und ich möchte dich bitten, dass wir alle die Weisheit haben, immer wieder zu überlegen, ob wir in guten Beziehungen leben, gerade wenn es uns gut geht, gute Beziehungen aufzubauen, die uns in schweren Zeiten durchtragen können. Amen.